Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Achtung YouTube, jetzt geht's los.
Hat Ende Juli Jörg Sprawe in einem Video verkündet und YouTube den Kampf angesagt. Es geht darum, dass YouTube die YouTuberinnen besser behandeln sollen. Wir sprechen also heute nicht über YouTube als Verbreiter von Nachrichten, viralen Videos oder der Community, wie wir es sonst tun, sondern über YouTube als Plattform, die für Menschen kein Fernsehersatz, sondern Verdienstmöglichkeit ist.
Ja, und einer, der dazugehört, ist Jörg Sprawe. Auf seinem Slingshot-Channel zeigt er gummibetriebene Abschussgeräte, also Schleudern im weitesten Sinne, und hat damit schon über 2 Millionen Abonnenten für sich begeistert. Er ist aber auch eine treibende Kraft und das Gesicht der Initiative FairTube. Das ist eine Kooperation mit der IG Metall und zusammen will man YouTube jetzt unter Druck setzen.
Und jetzt aufgepasst, ihr Manager bei YouTube. Ihr habt jetzt ganz genau 4 Wochen Zeit, Gespräche mit uns aufzunehmen. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr läuft. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Haut rein.
Tick, tack, tick, tack.
Das ist meine Ansage.
Genau. Am 26. Juli 2019 hat FairTube YouTube einen Forderungskatalog übermittelt und die Deadline ist der 23. August. Die Forderungen: Zum einen wollen die YouTuberinnen volle Transparenz, und zwar in jeder Hinsicht. YouTube bewertet, kategorisiert und präsentiert ja die Videos unter Zuhilfenahme von Algorithmen und Regeln, die von außen nicht klar nachvollzogen werden können. Und wenn mal ein Video komplett oder zumindest für die Werbung und damit das Geldverdienen gesperrt wird, gibt es, so die Beschwerde, selten eine konkrete, sondern zu oft nur eine schwammige Begründung dafür.
Das ist die eine Sache. Und die andere ist, es wird mehr Mitsprache gefordert. Es sollen zum Beispiel keine automatischen Mails mehr verschickt werden, sondern es soll menschliche Ansprechpartner für die Creators geben. Es soll eine neutrale Schlichtungsstelle geben, also außerhalb von YouTube, die da auch wirklich was entscheiden kann. Und sogar ein Beirat gegründet werden, in dem auch YouTuberInnen sitzen. Und auf diese Forderungen soll YouTube eben bis zum 23. August antworten.
Das wirft, wenn man nicht selbst tief im Thema steckt, zum Beispiel wie bei mir, viele, viele Fragen auf. Nämlich, wer genau steckt hinter der Initiative und wieso engagiert sich die IG Metall für die YouTuberinnen? Und vor allem, wie will man einen der mächtigsten Silicon Valley-Konzerne der Welt, YouTube, wissen wir ja, gehört zu Google, wie will man den unter Druck setzen, diese Deadline einzuhalten?
Alles Fragen, die sozusagen unfassbar komplexe Antworten geben, die wir versuchen zu beantworten. Ich fange mit der letzten an, mit diesem Druck. Woher soll der denn kommen? Da wird in dem Video gleich was mitgeliefert. FairTube hat einen 3-Punkte-Angriffsplan, könnte man sagen, vorbereitet. Den erklären in diesem Aufruf Jörg Sprawe und Christiane Benner, die zweite Vorsitzende der IG Metall.
Da wäre zuerst die mögliche Scheinselbstständigkeit der YouTuber.
Der zweite große Angriffspunkt, der richtet sich gegen YouTubes Geheimhaltung, denn die könnte nämlich illegal sein.
Last but not least gibt es noch eine weitere, sehr, sehr mächtige Maßnahme. Und da kommt ihr ins Spiel, die YouTuber.
Das Letzte müsste man leider auch sehen, das kann man nicht hören, denn im Video beginnt diese Last but not least Rubrik mit der Einblendung des Wortes Shitstorm. Da ist also anscheinend eine öffentliche, ordentliche Empörung geplant.
Okay, also wenn man sich jetzt den Pressespiegel auf der FairTube-Seite anschaut, ist da in letzter Zeit tatsächlich schon mal viel berichtet worden. Aber es stellt sich sofort die Frage, Markus, wer genau steckt dahinter? Und hat so eine Aktion wirklich ein so großes Aktivierungspotenzial in den Reihen der YouTuber und vielleicht auch im Publikum?
Ich habe versucht, sozusagen über die verschiedenen Kanäle, die es da gibt, einen Eindruck zu verschaffen und bin zu keinem ganz klaren Ergebnis gekommen. Vielleicht erstmal zu den Hintergründen. FairTube ist ja ein, so nennen sie es selbst, Joint Venture zwischen der IG Metall und der YouTubers Union. IG Metall muss man nicht groß erklären, riesige Gewerkschaft. Die YouTubers Union wiederum wurde von Jörg Sprawe nach der sogenannten Adpokalypse gegründet. Das war ganz kurz zusammengefasst. YouTube hat Anfang 2018 seine Regeln geändert. Früher war es sehr einfach, dort Geld zu verdienen. Wer über eine gewisse Anzahl von Views pro Monat kam, fast egal mit welchen Inhalten, konnte Werbung schalten lassen, wurde daran beteiligt. Das änderte sich dann 2018. Die Bedingungen, die erfüllt werden mussten, damit man seine Videos monetarisieren konnte, verschärften sich, weil sich eben Werbekunden bei YouTube beschwert hatten, wenn ihre Anzeige bei fragwürdigen Inhalten erschienen sind. Und plötzlich sanken dann für manche YouTuber die Einnahmen total dramatisch. Und das ohne Widerspruchsmöglichkeit. Also YouTube hatte einfach was entschieden und das wurde dann umgesetzt und die YouTuber waren mehr oder weniger außen vor. Und um dafür zu kämpfen, dass es halt diese Widerspruchsmöglichkeiten in Zukunft gibt und auch mehr Transparenz, gründete Sprawe eben diese YouTubers Union. Das ist aber also eine Webseite vor allem, mittlerweile auch eine Facebook-Gruppe über 21.000 Mitgliedern. Und das klingt erstmal nicht so schlecht. Andererseits, auf YouTube selbst ist die Bewegung nicht so groß.
Das wollte ich nämlich fragen. Also hat das so ein bisschen die Massen ergriffen?
Naja, also wenn man das mal versucht, über die Suche in YouTube zu finden, wer sagt denn was dazu? Es kann natürlich sein, dass irgendwelche Leute das in ihren Videos erwähnen und dann kann man es aber nicht suchen. Aber wenn man das versucht, dann kommt man halt auf die Videos von dieser Aktion selber. Da gibt es ganz solide Zuschauerzahlen. Der aktuelle Aufruf hat zum Beispiel fast 90.000 Views, über 10.000 Daumen nach oben, nur ganz wenige Dislikes. Das ist bei YouTube schon was Besonderes. Die Facebook-Gruppe hat eben diese über 21.000 Mitglied. Aber wenn man sich das YouTube-Universum so insgesamt anguckt, sind das halt solide Zahlen, aber keine herausragenden. Ich sage jetzt mal den einen Namen, den wir in der Vergangenheit, in letzter Zeit ganz viel gehört haben, Rezo. So ein Phänomen ist es halt nicht. Und es gibt außerhalb von Fairtube kaum Videos mit viel Reichweite, wenn man eben nach diesen Begriffen sucht.
Grundsätzlich gesehen ist es halt so, dass viele YouTuber Angst haben, das öffentlich zu machen. Jeder ist ja furchtbar klein und man weiß ja auch ganz genau, wenn man selber hinausgeworfen wird, YouTube spürt das überhaupt nicht, weil da, wo man dann eine Lücke aufgemacht hat, dann wollen dann drei andere wieder rein.
Das eben nochmal Jörg Sprave, der Organisator und das Gesicht von Fairtube. Mein Eindruck ist, das Interesse ist schon da. Dafür sprechen auch diese Facebook-Gruppenzahlen. Man bekäme auch Unterstützung organisiert. Aber dieses, wir machen jetzt mal öffentlichen Alarm, ist nicht deren stärkstes Argument. Das würde wahrscheinlich eher dann sehr gut funktionieren, wenn die anderen beiden Drohkulissen, diese juristischen gegen mangelnde Transparenz und Beschäftigungsverhältnis, schon gut eingeschlagen haben. Dann würde es wahrscheinlich mehr bringen.
Zu der Scheinselbstständigkeit ist ja auch nochmal ein Thema, kommen wir nachher gleich noch ganz ausführlich. Jetzt vielleicht erstmal zu dem zweiten Punkt.
Der zweite große Angriffspunkt, der richtet sich gegen YouTubes Geheimhaltung. Denn die könnte nämlich illegal sein.
Und da es ja bei den Forderungen um Transparenz der Bewertung geht, die YouTube intern an den Videos vornimmt, vermute ich mal, dass das mit YouTubes Geheimhaltung gemeint wird. Also wie YouTube was, wie und warum bewertet und einordnet. Aber warum soll es illegal sein? Kann man nicht auch sagen, es ist ein Geschäftsgeheimnis?
Dazu kommen wir gleich. Erstmal das andere Zauberwort, Datenschutzgrundverordnung. Die Argumentation ist nämlich, die Bewertung der Videos beeinflussen eben die, die die Inhalte hochladen und sind stellenweise auch Daten über sie, also persönliche Daten. Deswegen hätten sie da Anspruch auf Auskunft, was genau damit passiert und welche Bewertungen da einfließen. Sprave erklärt das in einem Beispiel.
Es hat auch entsprechende Urteile schon gegeben. Da gab es zum Beispiel Leute, die haben gesagt, ich habe eine Examensarbeit geschrieben und ich möchte gerne wissen, was denn die Leute, die die Arbeit korrigiert haben, an Bemerkungen dran geschrieben haben. Und das wurde akzeptiert. Da wurde gesagt, ja, das sind personenbezogene Daten, die müssen herausgegeben werden.
Könnte man also eine juristische Argumentation führen. Und das ist als Drohkulisse auch ganz interessant und vor allem auch öffentlichkeitswirksam, weil bei einem Verstoß gegen die DSGVO ja ganz empfindliche Bußgelder verhängt werden können, die sich an den Konzerneinnahmen orientieren. Aber der Fall ist nicht so ganz eindeutig, wie Fairtube das vielleicht gerne hätte. Darauf hat mich der Datenschutzexperte und Rechtsanwalt Thomas Schwenke leider nur per Mail hingewiesen und ein Schufa-Urteil aus 2014 erzählt. Damals hatte der Bundesgerichtshof nämlich entschieden, dass es sich bei dem zugrunde liegenden mathematisch-statistischen Berechnungsverfahren Achtung um, du hast es schon gesagt, schützenswertes Geschäftsgeheimnis handelt. Die Art und Weise, wie der Schufa-Score berechnet wird, also zu Recht ein Geheimnis geblieben ist. Zurück zu YouTube. Das würde also bedeuten, dass es vielleicht gelingt, an detailliertere Begründungen zu kommen, wie die Videos einsortiert wurden. Aber halt eben nur im Nachhinein. Und das Warum, also der eigentlich interessante Teil, dass man in Zukunft also sagen könnte, jetzt wissen wir, wie die Berechnung funktioniert, können das auch selber machen, das würde wohl doch geheim bleiben.
Genau, und darüber hat sich nämlich seinerzeit schon der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar aufgeregt über dieses Schufa-Urteil, dass du quasi nicht erfährst, wonach du da gerankt wirst, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist.
Das ist auch hier der große Streitpunkt, in der Tat.
Genau, also nicht ganz uninteressant, aber das wäre auch ein spannendes Verfahren. Weiß nicht, wenn da nochmal geklagt wird, dessen Ausgang anscheinend noch nicht ganz feststeht, bleibt noch der erste Punkt, die Androhung gerichtlich prüfen zu lassen, ob YouTuberinnen nicht vielleicht juristisch gesehen als Angestellte von YouTube gelten müssten. Aber will man das überhaupt?
Da wäre zuerst die mögliche Scheinselbstständigkeit der YouTuber.
Scheinselbstständigkeit bezeichnet ja den Umstand, dass eine Firma Menschen in einem unternehmerischen Vertragsverhältnis beschäftigt, aber diese arbeitsrechtlich eigentlich ArbeitnehmerInnen sind, also Anspruch auf festes Gehalt, Urlaubszahlung, klare Arbeitsregelung und so weiter und so fort haben.
In der sogenannten Gig-Economy ist dieses Argument nicht neu. Bei den Essenskurierdiensten wie Delivery und Foodora gab es ja diese Diskussion, beim Fahrdienst Uber auch. Also immer dann, wenn Menschen Jobs ausführen, die über eine Plattform vermittelt werden. Und in den genannten Fällen scheint mir die Argumentation scheinselbstständig durchaus nachvollziehbar, weil der Arbeitsauftrag, den die Plattform vermittelt, der ist ja ganz klar definiert.
Bring das Essen zu diesem Zeitpunkt dahin, nimm so viel Geld.
Ganz genau. Also Erfolgskriterien, klare Anweisungen, wenig Spielraum. Also man kann schon sagen, klares Chef-Angestellten-Verhältnis oder wie die Juristen sagen würden,
Weisungsgebunden.
Genau. Aber wie kommt Fairtube jetzt auf die Idee, dass das auch für YouTuber gilt? Also ich sag mal, einen YouTube-Kanal zu betreiben heißt ja schon auch, ich habe die Freiheit zu entscheiden, wann ich welches Video mache, gestalte und hochlade. Das ist doch sehr kreativ. Und du weißt, im Journalismus gibt es ja auch die Diskussion um Scheinselbstständigkeit. Da geht es aber eher um die redaktionelle Arbeit. Also wenn ich im Funkhaus sitze und Redaktionsschichten schiebe, sozusagen mit festen
Dienstplan
Arbeitsschichten.
Habe.
Genau. Aber bei YouTube sieht das doch irgendwie komplett anders. Die haben doch keinen Dienstplan oder so.
Das ist tatsächlich der erste Punkt. Ich habe dieses ganze Thema gesehen. Der erste Punkt war so, hä, wie soll das gehen? Ich habe deswegen natürlich fachlichen Rat bei einem anderen Juristen geholt. Rüdiger Helm arbeitet schon seit einiger Zeit an diesem Thema, eben digitale Arbeit. Wie kann man das Verhältnis klären. Da hat er auch in anderen Kontexten, also jetzt nicht jetzt in diesem konkreten Fall mit der IG Metall zu tun. Und der hat mir erklärt, dass es neben diesen klar geregelten Verhältnissen, also Beispiel Fahrradkuriere, wo man das relativ eindeutig zumindest verargumentieren kann, auch noch eine zweite Variante gibt. Und dafür hat er mir ein schönes Bild mitgegeben.
Der Chefarzt wiederum, da hat die Rechtsprechung gesagt, der arbeitet natürlich weitgehend weisungsfrei, der entscheidet selber, macht selber einen Operationsplan und alles. Aber kann ohne die Infrastruktur des Arbeitgebers, der braucht den Operationssaal, nicht arbeiten. Ist also abhängig von der Infrastruktur des Arbeitgebers.
Und da haben die Gerichte eben beschlossen, das sind auch Arbeitnehmer, auch wenn sie sehr, sehr frei agieren können. Auch Manager zum Beispiel haben ja große Freiheiten, aber können halt auch Arbeitnehmer sein. Und dieses Bild, das ist natürlich ein Vergleich, der möglicherweise nicht ganz funktioniert, aber dieses Bild wird dann auf die YouTuber tatsächlich übertragen.
Der YouTuber wird von YouTube in eine digitale Maschine einem ganz festen Punkt verortet. Über diesen Punkt wird er gesteuert. Der YouTuber kann keinen Preis für seine Produkte aushandeln. Er kann nur hoffen, dass sein Film so oft gesehen wird und so viele Werbeeinnahmen einspielt, damit er davon leben kann. Das heißt, der YouTuber erstellt ein Produkt, hinterlegt es und ist aber für das, was er für dieses Produkt bekommt, vollständig auf die Infrastruktur von YouTube angewiesen. Vergleich Chefarzt. Er ist aber auch nicht in der Lage, den Preis zu bestimmen. Den bestimmt nur die andere Seite.
In diesem Bild wird YouTube also zur Stätte von Erwerbsarbeit, könnte man sagen. Und daraus wird dann eben die Vermutung, YouTube schränkt die YouTuberInnen so ein, dass man arbeitsrechtlich von einer Anstellung sprechen könnte. Ganz dicker Konjunktiv, weil wie das letztlich ausgehen könnte, weiß natürlich noch keiner. Aber es gibt zumindest Argumente dafür, dass man das versuchen kann.
Ja, aber Markus, mir ist noch nicht ganz klar, was ist das Ziel? Wollen sich wirklich YouTuber als Angestellte einklagen und dann feste Arbeitszeiten haben? Und man muss ja auch sagen, YouTube ist ja viel mehr als Einzelkämpfer, die mit YouTube Geld verdienen. Soll das dann für alle gelten? Oder wie stellst du dir das vor?
Plus ein riesiges Bürohochhaus, an Schreibtischen in so Cubicles sitzen Leute und schneiden YouTube-Videos. Also erstmal muss man sagen, es geht nur um einen ganz bestimmten Teil von YouTuberInnen, nämlich die, die alleine agieren, also nicht eine Produktionsfirma zum Beispiel, eine größere sind, und die aber als Einzelne einen sogenannten Partnervertrag mit YouTube abgeschlossen haben. Also die, die nur zum Spaß Videos hochladen, die sind natürlich auch nicht davon betroffen. Und für Helm geht es aber tatsächlich dann um genau diesen Partnervertrag, der diese Beziehung des Einzelnen zu YouTube regelt. Der ist ein ganz starkes Argument auch für die Scheinselbstständigkeit, weil YouTube behält sich nämlich vor, so zumindest die Beschwerde von Fairtube, die Verträge jederzeit zu ändern.
Wenn eine Seite die Vertragsbedingungen ständig ändern kann, dann spricht das für ein Arbeitsverhältnis. Weil in einem Arbeitsverhältnis kann ich durchaus als Arbeitgeber im Rahmen meines Leistungsbestimmungsrechts unterschiedliche Aufgaben zuweisen.
Also war für mich sehr faszinierend zu sehen, wenn man sich dieses Verhältnis zwischen Einzel-YouTuberInnen und YouTube anguckt und dann eine Weile konzentriert drauf guckt, gibt es wirklich ganz viele Punkte, wo man sagen könnte, da entsteht eine Abhängigkeit von der Plattform, die man wirklich als Argument benutzen kann.
Okay, aber nochmal, Markus, ich muss jetzt mal hartnäckig bleiben. Mal angenommen, das wird jetzt durchgefochten. Ja? Gibt es dann so ein neues Berufsbild, so nach dem Motto festangestellter YouTuber? Also ist das Ziel?
Ich weiß nicht, ob das wirklich als Traum gibt, aber nein, das ist wirklich als Drohkulisse zu sehen. Die Drohung ist im Prinzip umgekehrt. Wenn wir das durchfesten, dann müsst ihr jahrelang Sozialabgaben nachzahlen und das wird teuer. Aber eigentlich wollen die Fairtuber das Gegenteil erreichen. Sie wollen nicht festangestellt werden, sondern sie wollen, dass diese Partnerschaftsverträge, die sowas Unternehmerisches haben, wirklich partnerschaftlich sind, also auf Augenhöhe gestaltet werden. Die Argumentation ist also eher, wenn ihr uns nicht als gleichberechtigte Geschäftspartner behandelt und das ist unsere Forderung, dann sind wir wohl Arbeitnehmer. Das will zwar keiner, aber ihr lasst uns ja keine andere Wahl. So
also,
ist es verstanden.
Im Grunde geht es jetzt darum, sozusagen die Verhältnisse auszufechten. Mhm. Also zu erkämpfen, wie die bestehen zwischen den großen Plattformen und den YouTubern, dass man da eben auf gleicher Augenhöhe oder dass man da transparente, faire Verhältnisse hat. Kann man so sagen?
Genau, das ist tatsächlich ein, wenn man so will, Arbeitskampf, so formulieren es die Fairtuber. Jörg Sprave, Gründer des YouTubers Union, hat mir zum Beispiel auch gesagt.
Die YouTuber sind ja genau in der gleichen Situation wie die Arbeiter zu Beginn der industriellen Revolution. Keiner traut sich aufzumucken, weil dann könnte es ja noch schlimmer werden für ihn.
Also mal abgesehen davon, dass das natürlich ein starkes öffentlichkeitswirksames Bild ist, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Das Kräfteverhältnis erinnert ja an das Aufkommen des industriellen Kapitalismus.
Und ist das auch der Grund, warum die IG Metall hier mitmacht? Weil die kommt ja eigentlich so aus der alten Welt. YouTube ist die neue Welt und man fragt sich, wie kommen die jetzt gerade zusammen? Aber diese Töne erinnern mich so ein bisschen daran.
Das ist interessanterweise auch eine Inspiration, die ich sehr schnell hatte. Aber die IG Metall arbeitet schon sehr lange in diesem Bereich. Also natürlich ist die Frage, wie entwickeln sich Gewerkschaften fort? Aber sie sind schon sehr lange in diesem Bereich Crowdworking tatsächlich tätig und haben auch, reden wir gleich noch drüber, einen Code of Conduct entwickelt. Das ist tatsächlich gar nichts Neues. Es ist nur der Name sozusagen, der, wenn man nicht in dem Themenfeld drin ist, einen fragen lässt, IG Metall, das ist doch fließender Stahl, was machen die im Digitalen? Die sind aber tatsächlich schon seit einer Weile sehr umtriebig da. Und da ist es nochmal interessanter, dass Fairtube oder beziehungsweise die YouTubers Union momentan zumindest ganz explizit keine Gewerkschaft sein soll. Ich habe deshalb mal bei der IG Metall nachgefragt, warum, und darüber auch mit Robert Fuß aus dem Gewerkschaftsvorstand gesprochen.
Ob die YouTubers Union tatsächlich nochmal eine Gewerkschaft wird, das wird die Zukunft zeigen. Wenn Sie gucken, dann entstehen soziale Bewegungen erstmal als loser Zusammenschluss, dass Leute ein gemeinsames Thema identifizieren und dass sie sagen, sie wollen da loslegen. Im Moment konzentrieren wir uns erstmal darauf, tatsächlich Aktionen und Aktivitäten auf die Beine zu stellen. Wenn man jetzt anfangen würde, in den Vordergrund zu stellen, dass man einen formalen Apparat macht mit Vorstand, Satzung, Wahlen und Ähnlichem, dann wäre natürlich viel aus der Dynamik raus und deshalb machen wir jetzt erstmal diese Aktionen zusammen.
Da muss man also, so scheint es mir zumindest, erstmal das eigene Klientel oder das eigene potenzielle Klientel aus der neuen Welt erstmal an die alte Idee dieser kollektiven Vertretung heranführen. Laut Fuß sind wir aber jetzt schon eben in einer Umbruchsphase der gewerkschaftlich oder Gewerkschaften oder könnte man vielleicht sagen, so gewerkschaftlich organisierten Konstrukte, und die haben da aber immer noch ihren Platz.
Wir sind nach wie vor davon überzeugt, auf der einen Seite stehen halt Unternehmen, die haben ihre Machtposition dadurch, dass sie halt Aufträge akquirieren, die Maschinen haben, das Kapital haben, und wo kommen da eigentlich die andere Seite vor? Die kommt dann vor, wenn man es schafft, sich zusammenzuschließen und eine entsprechende Gegenmacht und Gegenposition zu formulieren. Und auf diesem Weg befinden wir uns gerade.
Die IG Metall hat schon eine ganze Weile, habe ich ja gerade schon erzählt, daran gearbeitet. Diesen Code of Conduct für Crowdworker, also Menschen, die auf digitalen Plattformen Jobs annehmen, gibt es schon. Diesem Code haben sich schon ein paar, aber eben vor allem deutsche Plattformen angeschlossen. Da würde man YouTube auch irgendwie gerne hinbewegen. Da geht es natürlich um gute Bezahlung, aber auch um die Kommunikation. Die soll transparent sein, keine Willkür zeigen und zum Beispiel so etwas wie Nachbesserungen ermöglichen. Also dass Videos nicht einfach gesperrt werden, sondern eben nachgebessert werden können.
Nun gibt es ja dieses große Datum, der 23. Aha. August, und man fragt sich natürlich, was wird da passieren und vor allem, was sind jetzt die nächsten Schritte dahin?
Tja, interessante Frage. Alle hüllen sich in Schweigen. Fairtube will jetzt erstmal abwarten, kein Pulver verschießen, ob bis der Deadline noch was passiert. YouTube habe ich natürlich auch angefragt, habe eine Mail an den Pressestelle geschrieben, nicht mal eine Antwort bekommen.
Okay, müssen wir abwarten, was passiert. Wie sieht nun aber, wenn wir es nochmal auf ein höheres Level heben, die größere Entwicklung aus?
Ich habe dazu noch eine letzte Kurve genommen und mit der Professorin Eva Kocher gesprochen, die an der Viadrina zum digitalen Arbeitsrecht forscht und lehrt. Sie wünscht sich, dass auch der Gesetzgeber aktiv wird.
Und deshalb wäre es schon hilfreich, wenn es eine gesetzgeberische Entscheidung darüber gäbe, ab wann denn bestimmte Rechte der Beschäftigten auf solchen Plattformen entstehen.
Und da geht es interessanterweise nicht so sehr, also auch, aber nicht so sehr nur um die klassischen Arbeitsrechte, sondern um die Transparenz. Denn klassisches Arbeitsrecht ist immer auch Ermächtigung zur Teilhabe, sagt Kocher. Und die wird eben verwehrt, wenn die Bedingungen, im Fall von YouTube heißt das eben, die Algorithmen nicht transparent arbeiten. Zum klassischen Arbeitsrecht kommen dann also noch so neue digitale Gesichtspunkte.
Die Vorschläge, die es gibt, beziehen sich vor allem auf Transparenz, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte. Also es gibt Vorschläge, wie man die digitalen Rechte der Beschäftigten ausformulieren könnte. Partizipation setzt eben immer auch voraus, dass ich weiß, auf welcher Grundlage ich agiere. Und insofern sind diese digitalen Rechte eine ganz wichtige Voraussetzung für Partizipation in diesen Beschäftigungsverhältnissen.
Was ist deine wichtigste Erkenntnis, das wichtigste Fazit aus dieser Recherche?
Na, einerseits ganz klar, was FairTube fordert, das hat sozusagen, das hat einen Hintergrund, Hand und Fuß. Zum anderen, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir hier immer wieder in verschiedenen Kontexten sprechen. In Medien, politischer Kommunikation in sozialen Netzwerken, Hate Speech, Internet of Things etc. Und jetzt eben bei Arbeit. Alle diese Themenfelder haben eins gemeinsam: Wenn über den Einfluss von Technologien auf unsere Gesellschaft gesprochen wird, taucht immer wiederum die Forderung nach Transparenz von Algorithmen und Verantwortlichkeit der großen Plattformen. Das hatten wir ja im ersten Teil der Sendung auch auf. Das ist anscheinend das Kernthema des gesellschaftlichen digitalen Wandels im 21. Jahrhunderts, dem wir heute eben auch hier begegnet sind im Arbeitsrecht.
Genau, da kriegen wir den Bogen zu unserem Eingangsteil. Zeigt aber auch, dass es darum geht, so diese digitale Welt, die so ein bisschen wie so ein freier Radikale schwebt, wieder zurückzuholen oder zu integrieren mit, sagen wir mal, Werten, älteren Werten aus der analogen Welt, die eben nicht sich ins Nichts auflösen sollen, bloß weil es jetzt, sag mal bloß in Anführung, bloß weil es jetzt die Digitalisierung gibt.
Und die großen Plattformen, die Giganten wieder einzufangen.
Aber wir sind dran.
Wir sind dran.